Ja, auf ihn wollen wir hören. Und es ist mir wirklich ein Wunsch, dass ihr jetzt da, ihr hört zwar meine Stimme, aber hoffentlich nicht mich hört, sondern ein Stück von dem, was Jesus uns allen zu sagen hat. Genau. Epheser 2, 11 bis 18. Ich möchte ganz kurz erinnern, jetzt geht's, an den letzten Sonntag, wo wir die Verse vorher 8 bis 10 angeschaut haben. Gerhard hat uns die drei Punkte gezeigt. Aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben und wir sind erschaffen zu guten Werken. Die guten Werke sind eine Folge des Glaubens und nicht umgekehrt. Und was ich als ganz, ganz besonders tröstlich empfinde, Gott hat diese guten Werke schon vorbereitet. Wir, ja, sollen nur in ihnen wandeln. Und heute lesen wir einfach weiter. Und ich möchte den nächsten Text in drei Gruppen einteilen mit drei Überschriften, die ihr da seht. Durch Christus von der Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit zur Gemeinschaft mit Gott, durch Christus zu einer neuartigen Gemeinschaft mit Menschen und durch Christus haben alle Gläubigen denselben Zutritt zum Vater. Wenn ihr das lest, ihr werdet sagen, wirklich nichts Neues. Hoffentlich. Hoffentlich nichts Neues. Aber ich merke für mich, ich brauche es immer wieder neu, weil ich mich verirre. Immer wieder. Ja. Ich möchte zuerst die ersten drei Verse lesen, Epheser 2, 11 bis 13 aus der neuen Genfer Übersetzung. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Paulus bittet die Epheser einmal zurückzuschauen. Wie war das denn damals, als sie noch nicht an Christus glaubten? Manchmal ist es gut, zurückzuschauen. Wir sehen dann den Unterschied besser und lernen vielleicht mehr zu schätzen, was wir haben. Wie war es denn dann für die Epheser? In den Augen der Juden waren sie die Unbeschnittenen. Mit anderen Worten, sie haben nicht zum israelitischen Volk gehört. Das bedeutete, dass die Briefempfänger alles das, was Gott dem Volk Israel an Verheißungen, an Zusagen gegeben hat, an Gegenwart Gottes, an zukünftiger Herrlichkeit verheißen hat, war ihnen verwehrt. Sie waren ausgeschlossen davon. Gott hatte sich das Volk der Israeliten ausgewählt als sein besonderes Volk. Alle, die nicht zu diesem Volk gehört haben, hatten keinen Zugang zu all den Segnungen, die damit verbunden waren. Und damit verbunden sind, dass man unter dem Schutz des allmächtigen Gottes leben kann. Ja, das bedeutete, sie haben ohne Hoffnung und ohne Gott gelebt. Und hier haben wir gedacht, wird sehr aktuell, oder? Wie viele Menschen hier in Graz, rund um uns, leben ohne diese Hoffnung, ohne Gott? Naja,
die meisten haben schon irgendwie eine Hoffnung, oder? Auf einen neuen Job, auf eine gute Prüfung, auf eine Gehaltserhöhung, auf die Pension, auf Gesundheit, auf gutes Wetter. Aber das sind immer wieder sehr kurzfristige Hoffnungen, oder? Die nur in Wahrheit nur sehr, sehr bedingt zählen. Gesundheit ist schon etwas, was nicht unwichtig ist. Aber verglichen mit den Verheißungen Gottes an die Israeliten, auch wieder ziemlich unwichtig. Diese Verheißungen gehen in die Ewigkeit hinein. Das ist viel, viel größer, viel, viel wichtiger als mein aktueller Gesundheitszustand. Und viele von unseren anderen Hoffnungen sind ziemlich unwesentlich. Man überlebt den nächsten Tag auch ganz gut, wenn das Wetter schlecht ist. Und so weiter. Aber wenn ich nicht an Gott glaube, ohne Gott bin, bin ich ausgeschlossen von all dem, was Gott verspricht. Und damit letztlich hoffnungslos. Da kann ich diese kleinen Hoffnungen für morgen haben, aber die Angst vor dem Lebensende. Und was ist dann? Die bleibt. Oder auch die Angst vor Schicksalsschlägen. Oder wenn die Inflation mein mühsam Erspartes auffrisst einfach und weg ist es. 100.000 Ängste, die wir haben können. Und ohne Gott bin ich diesen Dingen hilflos und ja, alleine ausgeliefert. Aber könnte man sagen, können die Epheser sagen, na ganz so war das ja nicht, oder, lieber Paulus? Wir in Ephesus, wir hatten ja auch bevor wir gläubig wurden, schon die liebe, große, berühmte Göttin Diana. Aber das war kein wirklicher Gott, es war einfach nur ein Götze. Man konnte Figuren schnitzen. Aus Holz oder Stein oder was weiß ich, aus was sie es geschnitzt haben. Man konnte auch gut verkaufen, man konnte gut leben davon. Aber es war kein Gott. Das war ein Stück Holz ohne Macht. Ganz anders als beim Gott Israels. Der wollte nicht, dass man ihn in Figuren abbildet. 2. Mose 20,4. Du sollst dir kein Bildnis machen. Eines der 10 Gebote. Auch im Tempel in Jerusalem gab es kein Bild von ihm. Es gab nur einen Ort, wo er symbolisch wohnte. Aber dieser Gott hatte Kraft. Und das hat er immer wieder bewiesen. Die Diana der Epheser hatte keine Kraft. Sie war nur ein Stück Holz. Der Gott Israels hatte und hat Kraft. Er konnte das Meer teilen, sodass die Israeliten durchgewandert sind auf trockenen Fußes. Er konnte die Israeliten jahrzehntelang in der Wüste täglich versorgen mit dem, was sie brauchten. Er konnte Stadtmauern zum Einfall bringen, wenn die Stadt erobert werden sollte. Er sah, wenn einer im Geheimen ganz nur für sich gesündigt hat und hat es aufgedeckt. Und bei Jesus bündelt sich diese Macht dann noch mehr. Er konnte Tote auferwecken, er konnte Stürme stillen, Brot vermehren und so weiter und so weiter. Dagegen sah die Holz- oder Steinfigur Diana, das war einfach nur eine Holzfigur, nichts mehr. Es war nur ein Götze. So kann Paulus mit Recht sagen, ihr Epheser wart ohne Gott. Ihr hattet vielleicht einen Götzen, aber der war machtlos, ein Stück Holz. Die Diana der Epheser half im Sterben und im Alltag nicht. Genauso ist es letztlich mit unseren Götzen. Wir streben nach Macht, nach Geld, nach Ruhm, nach Anerkennung. Und das wird uns wichtig. Aber es sind Götzen. Es hilft am Ende des Tages nicht. Wenn du viel Geld hast, dann kannst du dir vielleicht sogar ein Mausoleum bauen, ja, als deine Begräbnisstelle. Aber das Problem ist, du schaust es letztlich nur von unten an. Mit dem allmächtigen Gott, der kann dich auferwecken. Dann schaust du es von oben an. Auch wenn du kein Mausoleum dir leisten konntest. Du kommst zu neuem Leben, weil das in seiner Macht steht. Das ist ein Unterschied. Ihr Christen aus Ephesus und ihr Christen aus Graz, denkt daran, früher wart ihr ohne wirkliche Hoffnung, ohne Gott. Und jetzt seid ihr mit Hoffnung durch Gott. Warum? Weil Jesus für euch sein Blut vergossen hat. Früher wart ihr fern, getrennt von Gott. Jetzt aber seid ihr in Gottes Nähe. Ihr seid Menschen in der Nähe Gottes mit Zugang zu Gott. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Wir kommen noch mehr drauf. Denn dieser Gott, der ist kein Hampelmann, keine Holzfigur. Er ist der allmächtige Gott. Ich habe mir gedacht, ich möchte ein Bild sagen. Vielleicht passt das irgendwie. Ohne den Gott der Bibel bist du wie jemand, oder sind wir wie jemand, der in der Wüste herumirrt. Du setzt deine Hoffnungen auf dieses oder jenes, aber die Sachen erweisen sich immer wieder als Fata Morgana. Du wirst immer hoffnungsloser, dürstender, resignierter. Wenn du zum Gott der Bibel kommst, das ist wie Ankommen in der Oase. Schatten, Wasser, Sicherheit. Ausruhen und Werke tun, die Gott schon vorbereitet hat. Wie viele Menschen irren in Graz ohne Gott herum? Sie setzen ihre Hoffnungen auf den nächsten Urlaub, den nächsten Karriereschritt oder was auch immer. Und letztlich ist es wie eine Fata Morgana. Schaut von der Ferne super aus. Und dann, wenn du hinkommst, merkst du, ist nichts. Mit Gott einen Spaziergang im Lechwald ist viel, viel besser als der tollste Urlaub auf der Privattrauminsel. Kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, die so herumirren in der Wüste? Die glauben, der nächste Urlaub bringt's? Er bringt's nicht. Sie müssen zum lebendigen Gott kommen, sonst entsteht nur immer mehr Resignation. Menschen, die in der Nähe Gottes sind, brauchen nicht dauerhaft zu resignieren. Wir haben diese Unzahl von Verheißungen. Wir dürfen in der Oase Gottes wohnen. Wir sind nahe beim Allmächtigen. Da brauche ich nicht zu resignieren. Denkt daran, ihr Epheser. Euer Leben hat sich total verändert durch euren Glauben an Christus. Ihr seid aus der Gottesferne zu Menschen geworden, die dem allmächtigen Gott nahe sind. Ihr könnt eure kleinen Hoffnungen auf morgen, auf die Gehaltserhöhung, auf was weiß ich, ersetzen durch eine ewige Sicherheit. Auch die über den Tod hinausgeht. Okay, soweit die erste Überschrift. Von der Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit zur Gemeinschaft mit Gott. In dem nächsten, es bleibt im selben Thema, gell? Schauen wir einfach weiter. Durch Christus zu einer neuartigen Gemeinschaft mit Menschen. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Wie komme ich zur Oase? Zur Oase Gottes. Wie komme ich zum allmächtigen Gott? Paulus erklärt hier wieder das Evangelium. Das macht er immer wieder, einfach weil es so wichtig ist. Aber er macht es hier, kommt mir vor, unter einem speziellen Aspekt, nämlich dem Aspekt des Miteinanders zwischen Nichtjuden und Juden. In seinem Fleisch, durch Jesus Sterben, hat Jesus das, was Juden und Nichtjuden trennt, abgerissen. Und ich muss das noch einmal kurz erklären, was hat die Juden und die Nichtjuden getrennt? Gott hat den Juden, den Israeliten Gebote gegeben und gesagt, wenn ihr diese Gebote einhaltet, dann passt's. Aber wenn du auch nur einmal eines der Gebote nicht einhältst, dann passt es nicht mehr. Ganz oft denkt man auch, ja, naja, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt probiere ich mir und mache was Gutes und dann wiegt sich das wieder auf. Manche Religionen lehren das. Aber das ist nicht so beim Gott der Israeliten. Eine Sünde ist 100% zu viel. Eine einzige Sünde ist zu viel, das ist nicht reparierbar. Also haben sich die Israeliten angestrengt und so entstand diese Trennung. Da dieses Volk Gottes mit den Geboten Gottes und dort alle anderen, die diese Gebote Gottes nicht hatten, sich vielleicht sogar von irgendeinem Götzen leiten ließen. Die Israeliten haben auf diese anderen Menschen heruntergeschaut. Sie waren minderwertig in ihren Augen. Da war eine Mauer, ein trennender Zaun, Grenzzäune. Haben wir in unserer Zeit wieder viele. Trump will die Mauer zu Mexiko bauen. Orban hat sie schon gebaut, den Zaun. Wir haben auch Vorkehrungen ins Spielfeld unten. Ich will jetzt nicht auf diese Thematik weiter hineingehen. Ich habe nur gedacht, so ein Grenzzaun, der war zwischen den Israeliten und den anderen. Und da kommst du nicht durch. Das geht nicht. Die einen sind auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Da ist keine Gemeinschaft, sondern Trennung. Was macht Jesus? Er weiß, dass kein Mensch ohne Sünde leben kann. Und so reißt er diesen trennenden Zaun nieder, indem er das Gesetz durch sein Sterben außer Kraft setzt, wie es hier steht. Er setzt es außer Kraft, indem er für unsere Vergehen die Strafe übernimmt. Ganz konkret, als Beispiel, wenn ich versage, und das passiert. Wenn ich sündige, dann kann ich zu Jesus gehen und Jesus geht bildlich gesprochen zu Gott dem Vater und sagt, ja Papa, das was der Christoph da wieder gemacht hat, das war wirklich Sünde. Aber Papa, ich liebe den Christoph. Ich bin für den Christoph am Kreuz gestorben. Ich habe für diese Sünde, die der Christoph gerade gemacht hat, bezahlt. Vor 2000 Jahren schon. Vater, vergib dem Christoph. Und jetzt ganz bildlich. Und der Vater sagt, ja, weil du, Jesus, mich bittest. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich das nächste auch hinschreiben? Und weil ich, der allmächtige Gott, den Christoph auch liebe. Ich denke, so ist es. Und das hat Jesus nicht nur für mich gemacht, sondern für alle, die an ihn glauben. Egal, ob es Israeliten sind oder Epheser oder Grazer oder wer auch immer. So macht er aus den zwei Gruppen, den Israeliten einerseits und allen anderen, die ohne Gott gelebt haben, eine Gruppe. Indem er die Sünden aller, die an ihn glauben, auf sich nimmt. Das Gesetz der Israeliten ist außer Kraft gesetzt für die, die an Jesus glauben. Wenn ich sündige, dann ist das traurig. Aber ich muss nicht mehr tagelang niedergeschlagen sein. Ich kann zu Jesus gehen, vor seinem Thron die Gnade der Gnade, Entschuldigung, ich kann zu Jesus gehen und vor seinen Thron der Gnade treten und Jesus mein Vergehen bekennen und ihm danken, dass er auch dafür gestorben ist. Vielleicht weine ich eine kurze Zeit und das passiert wirklich immer wieder. Aber ich darf mich wieder aufrichten und weitergehen an Jesu Hand. Kleine Frage. Wann bist du so das letzte Mal vor Jesus gestanden? Hast gesagt, das war gerade wieder Mist. Das war Sünde. Vergib mir. Und hast dann auch seine Vergebung erlebt? Wenn das schon länger her ist, könnte es sein, dass du Gott gegenüber abgestumpft bist oder vielleicht deine eigene Kraft so überschätzt, dass du denkst, Jesu Vergebung nicht wirklich zu brauchen. 1. Johannes 1,8: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir sündigen alle, leider. Menschen, die so Vergebung erleben, das sind neue Menschen, die werden neu, weil sie Schuld, Versagen, Sünde nicht mehr verstecken müssen, sondern Sünde zugeben können und weitergehen können, in Frieden, wie es hier steht, in Frieden vor Gott. Gott sieht meinen Mist sowieso. Aber Frieden entsteht, wo ich es zugebe, nicht mehr meine Gerechtigkeit habe, sondern die aus Christus kommt. Eine Gemeinde, wo Menschen zusammen sind, die so immer wieder mit ihrem Gott, Versagen zu Jesus gehen, da ist es nicht mehr wichtig, woher du kommst. Wer du bist, da stehen wir einfach miteinander vor Gott und sind von Jesu Vergebung existenziell abhängig. Galater 3,26: Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ob Präsident von der Welt oder Sandler. Wir brauchen alle diese Vergebung durch Jesu Kreuz. Es ist nur diese Frage, nehme ich diese Vergebung Jesu in Anspruch oder nicht? Wenn ja, dann brechen diese trennenden Mauern auseinander, zusammen. Und so können wir zusammenwachsen als ein Leib, egal woher wir kommen. Egal ob Afghane oder Steirer oder Syrer oder Ägypter oder Jude oder was weiß ich. Das ist wurscht. Es kann Frieden werden, dort wo wir uns unserer Abhängigkeit von Jesus, von Jesu Tod bewusst werden. Für mich persönlich ist es ein Gradmesser, wie sehr ich diese Gnade verstanden habe, wenn ich schaue, wie sehr es mich trifft, wenn ich irgendwas falsch mache, was vielleicht auch noch andere sehen, was ich vielleicht auch noch zugeben muss. Gell? Wie lang bin ich denn dann down? Wenn ich Jesu Gnade, wenn ich mich hinsetze und zu Jesus gehe im Gebet, dann kann ich wieder aufstehen. Wenn ich glaube, er ist tatsächlich für meine Sünden, auch für die gerade gestorben. Und dass das das Wesentliche ist. Egal wer du bist, Syrer, Steirer, Afghane, Ägypter, Perser, Mann, Frau, was auch immer, durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Wir müssen nur Jesus vertrauen. Jesus starb für uns alle, damit wir alle mit ihm in Gott leben und in Frieden leben und auch mit deinem christlichen Nachbarn in Frieden leben. Dieser Frieden mit Gott, der ist eine Verpflichtung. Ich kann nicht sagen, mit Gott ist alles okay, aber mit euch leider nein. Das klappt nicht. Dort, wo Christen in Unfrieden miteinander leben, das denke ich jetzt, das steht nicht da. Dort, wo man Mauern zwischen Christen spürt, dass es dort ziemlich wahrscheinlich ist, dass diese Menschen oder zumindest einige dieser Menschen nicht zu dem Gnadenthron Jesu kommen. Dass die Leute ihre eigene Schuld nicht so sehr sehen, sondern sich besser vorkommen als die anderen. Aber als Menschen sind und bleiben wir Sünder. Nur manchmal geben wir es nicht zu. Und dann ist kein Friede. Weder zwischen den Einzelnen und Gott, noch zwischen den Glaubensgeschwistern. Ja, ich war jetzt bei der Folie 1 hinten. Der letzte Abschnitt, durch Christus haben alle Gläubigen denselben Zutritt zum Vater. Ich lese den Vers 18. Es ist nur ein Vers, ist auch nicht mehr so lang. Aber mir war es irgendwie wichtig, es ist ja schon vorher der Gedanke im Text immer wieder vorgekommen, noch einmal direkt darauf hinzuweisen. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zugang zum Vater. Wir alle haben durch ein und denselben Geist freien Zugang zum Vater. Dieser Zaun, der Grenzzaun, das Bild, das ist weg. Das war vorher. Es war vorher, konnte ich nicht durch zu Gott. Ich habe es ja nicht einmal gewusst, ob es Gott gibt. Und jetzt habe ich freien Zutritt zum Vater. Eigentlich habe ich dazu nur eine kleine Frage. Nützen wir diesen Zugang? Hat dieser Zugang irgendeine praktische Konsequenz in deinem Leben? Und ich meine jetzt nicht nur den Zugang zum Vater, wenn ich gesündigt habe, sondern nützen wir diesen Zugang zum Vater, zum allmächtigen Gott, einfach so? Nützt du es aus, dass du zu denen gehörst, die in Gottes Nähe sind? Redest du, reden wir mit dem Vater? Siehst du Gebet als eine normale Art, Probleme anzugehen? Weiß ich nicht. Wir haben Zugang zum Vater, zum allmächtigen Gott. Und was machen wir? Ganz oft versuchen wir, unsere Probleme selber zu lösen. Dabei sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also, nicht, dass ich ein Experte bin im Gebet. Aber eine Sache möchte ich euch erzählen und kann ich euch erzählen. Manche von euch werden es vielleicht genauso machen. Irgendwann, so nach 20 Ehenjahren mit meiner verstorbenen Frau, haben wir begonnen, in der Früh, bevor ich in die Arbeit gegangen bin, miteinander zu beten. Sie wollte das schon viel länger, ich habe mich immer gewehrt. Ich musste in die Arbeit, war wichtiger. Und dieses Gebet war aber nicht nur einfach ein, wir lesen einen Bibelvers oder wir lesen eine Losung oder so irgendwas und beten dann, sondern es war auch ein kurzer Austausch. Was erwartet dich, was erwartet mich heute? Wovor hast du heute Angst? Wir haben es einander gesagt, wir haben es Gott gesagt. Und ganz, ganz oft war dann am Abend, das war ganz harmlos. Und das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Mit meiner von Gott geschenkten neuen Frau versuchen wir das auch. Und es ist ein Segen. Wir dürfen zum allmächtigen Gott gehen, zum Vater. Als Gemeinde, scheint mir, haben wir da noch Potenzial. Wir haben einmal im Monat einen Gebetsabend. Da kommen 10% der Geschwister, der Gemeindeglieder. Das ist irgendwie zum Heulen, oder? Es ist so, als hätten wir nichts als Gemeinde, nichts, was wir mit Gott besprechen könnten, gemeinsam sollten. Als ob wir keine Probleme hätten, wo wir Gott bestürmen sollten. Christus hat den Zaun eingerissen zwischen uns. Er ist für unsere Schuld gestorben. Wir dürfen zum Gnadenthron treten und wir dürfen Gott bitten für alles. Warum tun wir es nicht? Warum tun wir es nicht mehr? Einmal im Monat. Ist es nicht Wahnsinn, diese Chance des gemeinsamen freien Zuganges zu Gott einfach nicht zu nutzen? Ich weiß ja nicht, wie sehr jeder Einzelne das tut. Und ich bin sicher, ihr betet alle. Aber dieses gemeinsame Gebet als Gemeinde, ich denke, das hätte Kraft. Und wir könnten diesen freien Zugang zum Vater nützen und im Gebet mit ihm reden. Es ist so befreiend, wenn ich meine Anliegen dem allmächtigen Gott sagen kann. Und er hat Zeit. Der hört zu. Unglaublich. Ich möchte aber nicht damit schließen. Sondern auch etwas Positives sagen. Ich finde es total wunderbar, dass wir, ich weiß nicht, jetzt seit einem Jahr oder wie lange, weiß ich nicht, im Gottesdienst dann fast immer eine Zeit haben, wo wir miteinander genau das tun, diesen freien Zugang zum Vater auszunützen, miteinander zu beten. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Bevor wir das tun, möchte ich aber noch eine ganz kurze Stille. Und ich meine, es ist heute schon mehrmals geschehen. Aber ich möchte einfach, dass wir uns noch einmal jeder vor sich, jeder, er selber vor Gott, sagt, Herr, habe ich was zu bekennen? Habe ich was, wo ich hingehen kann zu dir und sagen kann, bitte vergib mir, danke, dass du dafür gestorben bist. Und ich möchte einfach jetzt, dass wir da nachdenken kurz, eine kurze Zeit dieser Stille haben. Jeder für sich. Und ich werde dann abschließen. Okay, was immer du jetzt mit Gott geredet hast, Gott hat es gehört. Und jetzt wollen wir uns eine Zeit nehmen, wo wir miteinander beten, so wie wir das gewohnt sind. Wer will, bleibt sitzen. Wer aufstehen will, das wäre schön, wenn wir uns wieder so in kleinen Gruppen irgendwo zusammenstellen können. Es wird gleich eine Folie kommen mit den Gebetsanliegen, da ist sie schon, genau. Ich möchte aber auch bewusst ermutigen dafür, wenn du ein Problem hast, wo du denkst, Mensch, das würde ich gern sagen jetzt, dass die anderen, dass wir gemeinsam für dieses Problem beten, dann sag das in dieser kleinen Runde, wenn du die Freiheit hast. Wenn nicht, dann bete so einfach. Wir haben durch Jesus freien Zugang zum Vater. Nützen wir das, um Sünde zu bekennen und Rat und Weisung für unseren Alltag bei ihm zu holen. Und ihr seht, die anderen Anliegen. Und ich möchte euch einfach einladen jetzt, wer will, aufzustehen und kleine Gruppen zu machen und zu beten. Diesen freien Zugang zum Vater als Chance, als ja, etwas Unglaubliches zu nützen. Amen.